Willkommen beim Podcast der Yacht, Europas größtem Segelmagazin. Mit Journalist und Segler Tim Kruse. Er spricht mit Menschen, die den Wind kennen, die Verantwortung tragen und echte Geschichten erzählen. Segeln für die Ohren. Jeden Freitag neu.
Man sitzt im Hafen, isst Abendbrot und plötzlich steht vor dem Kajütfenster eine riesige rote Wand in Form eines Frachters. Genau das ist Kirsten und Detlef Karg in Corsair im großen Belt passiert. Ihre Elan 45 lag als einziges Boot im Hafenbecken, als die 104 Meter lange Olymp Trader außer Kontrolle geriet und die Yacht an der Kaimauer einquetschte. Detlef Karg hat das Ganze gefilmt und ich kann nur sagen, ich habe das Video gerade gesehen, es ist total schockierend. Und ihr, die uns jetzt zuhören, guckt mal auf yacht.de unter dem Stichwort Kymo quetscht Segeljacht ein. Die beiden kamen unverletzt davon, weil sie rechtzeitig von Bord gegangen sind. Das Boot allerdings ist wirklich mitgenommen, inklusive Mastbruch und allem Weiteren. Die Saison ist natürlich gelaufen. Und man fragt sich, was passiert in einem, in so einem Moment? Wie verarbeitet man das? Geht man danach noch mit demselben Vertrauen los? Und genau darüber sprechen wir jetzt mit Kirsten und Detlef Karg. Erstmal herzlich willkommen und danke, dass ihr nach dem Schock euch die Zeit nehmt für ein Yacht-Podcast-Interview.
Ja, gerne.
Wie geht's Ihnen?
Es ist ja jetzt schon etwas verarbeitet. Also ich denke mal, würde sagen, wir sind durch alle Gefühlsbäder durchgegangen, weil von Trauer über Wut über Misstrauen zur ganzen Seefahrt, alles war dabei.
Ja, das glaube ich.
Jetzt, wo das Boot in der Werft ist oder in Großenbrode und alles soweit besprochen ist, sagt das so allmählich, dass man wieder beruhigter ist und Normalität hat sozusagen.
Ist das Boot zu retten? Also nach den Bildern und dem Geknirsche, was da passierte, würde ich ja sagen, das hat so strukturelle Schäden.
Also ich habe es in dem Moment untergehen sehen. Ich dachte, das war es jetzt. Und damit wären natürlich sämtliche Dinge, die man auf dem Boot hat, verloren. Dann schwamm es merkwürdigerweise noch, obwohl das Schiff zwischendurch richtig draufgefahren ist mit dem Heck. Man sieht es in einem Bild, in einem Ausschnitt aus einem Film, den eine zufällig anwesende Fernsehreporterin gemacht hat, dass das Schiff mit dem Heck auf dem Heck unseres Schiffes liegt und das Backbordsteuerrad zum Beispiel eindrückt. Wie ich bin dann an Bord gegangen, als es weg war, das große Schiff, und wir das Boot wieder rangezogen haben an dem einen Festmacher, der noch dran war. Drei andere sind gerissen. Und habe als erstes reingeguckt, um zu sehen, ob da irgendwo Wassereinbruch zu sehen ist. Das ist nicht der Fall gewesen. Dann habe ich es mir innen genauer angeguckt, Lenzpumpe und so weiter. Das sah alles ganz gut aus. Und habe als erstes Akten gegriffen und von Bord genommen, dass für den Fall, dass es sinken sollte, irgendwelche Unterlagen vorliegen. Insgesamt hat dann die Polizei natürlich auch noch geguckt. Die waren zu zweit da. Und einer meinte, er müsste das Boot sperren oder freigeben, je nachdem, ob Gefahr besteht. Und dem konnte ich dann sämtliche Ecken zeigen. Und auch er hatte den Eindruck, dass es schwimmt und keinen Bruch in der Hülle hatte, was man nicht sagen konnte vorher. Und insofern war das Problem erstmal beseitigt. Es wurde an dem Folgetag, nachdem der Mast mit einem Autokran entfernt wurde, im Yachthafen von Corsair nochmal rausgenommen. Und der Mitarbeiter, der von der Versicherung geschickt wurde, hat den Rumpf inspiziert. Und es sieht so aus, als wenn der Rumpf an sich keinen Bruch hat.
Ja, aber das sind ja dann strukturelle Schäden. Ich meine, das wurde total zusammengequetscht.
Also es wurde zum Glück nicht zusammengequetscht, weil das Schiff schräge von oben drauf gedrückt hat, Backbord.
Ja,
und das Boot gerutscht, ist dann gegen den Kegel geknallt. Da sieht man eine große schwarze Stelle und mehrere Verschmutzungen. Die Kunststoff-Sylleisten sind zerstört, beschädigt und der Aluminium-Syllrand ist Backbord verbogen. Aber mit etwas Glück ist es das. Also wir haben bis jetzt keine Risse gefunden und keine strukturellen Veränderungen im Rumpf. Das heißt, der Rumpf ist offensichtlich so weit intakt, wenn das alles repariert ist.
Immerhin.
Die Haupt-Backbord-Fockwinch, ein sehr großes Gerät, dreht nicht mehr sauber oder fast gar nicht mehr. Die ist also innerlich verbogen. Das kann man auch nicht immer einfach so erreichen. Da müssen also schon Tonnen gewirkt haben.
Ja.
Und wir gehen jetzt davon aus, dass man mit diversen Reparaturen im Decksbereich und an den Kanten am Sylrand das Ganze wiederherstellen kann. Ein Steuer ist noch betroffen, da muss das Getriebe zerlegt werden offensichtlich. Das Steuerrad ist auch verbogen. Ja, das Speyhut ist schief und solche Dinge. Aber der Rumpf an sich, da muss sich der Firma Elan, die jetzt leider keine Boote mehr baut, bei Lob aussprechen. Den haben sie gut gebaut.
Die Elan ist ja quasi auch unsinkbar. Ne?
Ja, das war die Titanic auch. Also da bin ich immer sehr vorsichtig.
Ja, das stimmt. Unsinkbar 2. Ja, ja. Wissen Sie, was ich kurz gedacht habe, als ich das Video sah? Es wäre ja fast, das ist im Nachhinein natürlich nur gesagt, fast Zeit genug gewesen, noch abzuhauen, oder?
Gut, das sehe ich nicht so.
Also, um es mal kurz zu erzählen, wir saßen beim Abendbrot, waren gerade fertig und meine Frau sagte, da ist ein lautes Geräusch draußen, guck doch mal raus. Mhm. Und dann habe ich mich hingestellt, aus dem Kajütfenster geguckt und vor mir war eine riesige rote Schiffswand. Rot, weil das Schiff im Unterwasserbereich rot ist und komplett leer war. Also sah man unten nur rot und oben ist der Aufbau auch komplett rot. Das Schiff an sich ist blau. Aber wir haben erstmal rot gesehen.
Wahnsinn.
Das war auch angemessen. Und dann habe ich gesagt, guck mal unbedingt selber raus. Das ist sehr nahe, das Schiff. Also 30 Meter vielleicht entfernt oder sowas. Und dann 104 Meter lang, das ist ja schon mal überzeugend.
Ja.
Und dann bin ich ins Cockpit hochgegangen, habe mir das näher angeguckt und sah dann, dass er mit voller Kraft rückwärts fuhr. Die Schraube wirbelte ganz viel Wasser auf. Und rückwärts heißt auf den Quay zu und der war nicht mehr weit weg. Und da er weiterhin rückwärts fuhr, war mir irgendwie klar, das gibt eine Kollision, der hat es nicht im Griff. Gleichzeitig drehte das Heck nach Steuerbord, also zu uns hin und war, wie ich mal schätzen sollte, auch so 30 Meter entfernt nur noch. Und da habe ich zu meiner Frau gesagt, lass mal schnell an Land gehen, wer weiß, was da gleich passiert. Man geht ja davon aus, dass die das im Griff haben. Wir haben ja schon mehr Erfahrung gemacht mit holländischen Großseglern, die mit dem Klüverbaum über unserem Boot ragend angelegt haben, was völlig sicher ist, weil die genau wissen, was sie tun.
Ja.
So denkt man natürlich, dass ein professioneller Kapitän auch weiß, was er tut, auch wenn das Manöver noch so schräge aussieht. Als er dann allerdings den Quay mit dem Ruder berührte, da war mir klar, nein, der weiß nicht, was er tut.
Ja, und auch die Pöller dann mit seinem Heck wegriss.
Ja, ein Granitpoller hat er weggefegt, drei Lampen hat er zerstört. Und da hatten wir ungefähr noch eine Minute, bis er am Boot war. Und wir waren mit 4 Festmachern durchgezogen, durch einen dicken Balken am Quay festgemacht. Die konnte ich nicht so schnell lösen.
Und er hat uns nicht gewarnt.
Ja,
er hat nichts. Außer das laute Motorengeräusch, also wären wir nicht gewarnt worden, weil wir ja unter Deck waren und nichts ahnt, irgendwie gar nicht so mit sowas rechnen. Und dann war das eigentlich schon neben uns das Schiff. Und ich glaube, es wäre brandgefährlich gewesen, hätten wir es sogar noch versucht. Weil ich mir vorstelle, wenn die Festmacher abreißen und uns um die Ohren fliegen, dann wird man ja sozusagen geköpft.
Also hätte er 5 Minuten vor gerupt, einmal sein Horn benutzt.
Dann hätten wir die durchgeschnitten und wären abgehauen.
Oder hätte einer gerufen, Achtung, wir haben ein Problem.
Ja.
In welcher Sprache auch immer, das versteht man irgendwie. Aber da haben 2 oder 3 Leute am Achterdeck gestanden und ganz ruhig zugeguckt und abgewunken und nach dem Motto, alles im Griff hier oben.
Mhm.
Und an der Stelle halte ich es für einen Angriff auf Leib und Leben.
Ja.
Und ich will keinem Steuermann oder Kapitän irgendwas vorwerfen. Auch die Alkoholvorwürfe werden vom Gegner abgestritten. Die Nationalität ist mir auch völlig egal. Aber das Verhalten, wenn man merkt, das Schiff läuft aus dem Ruder, ich habe es nicht unter Kontrolle. Warum auch immer, ob das Strömung ist, Wind war nicht da. Einige behaupten, da wäre eine gewisse Strömung.
Getriebeschaden kann ja alles sein. Ne?
Ja, aber
es ist absolut unseemännisch, was da passiert ist.
In der Situation nicht zu warnen, das ist das Vergehen, das ich als einen Angriff interpretiere.
Das ist fahrlässig,
finde ich auch. Ja. Jetzt sagen Sie, Sie möchten nicht über die Alkoholproblematik sprechen, aber es steht jetzt schon überall zu lesen, also er hat 1 Promille mehr gehabt als erlaubt. Es ist für mich ja schon mal total verwunderlich, dass überhaupt Alkohol im Blut erlaubt ist, also für einen Frachterkapitän.
Die Vertreterin der Versicherung, mit der wir gestern zu tun hatten, die ist extra aus Kopenhagen angereist, um unseren Schaden zu bewerten, sagte, es wäre nur 0,2 gewesen. Und zwar nicht über dem Limit, sondern überhaupt nur 0,2.
Mhm.
Insofern möchte ich mich dazu überhaupt nicht äußern. Ich weiß es einfach nicht. Da müsste man die Polizei fragen. In Kaseur ist Bescheid.
Das Seefahrtsamt ist ja auch vor Ort. Also die hätten vielleicht ja auch Info für sowas. Also das werden wir auch nochmal machen.
Ja.
Ja.
Unser Kollege.
Man hört auf diesem Video auch ihre Rufe, wo sie immer wieder sagen, nein, nein, nein.
Das waren nicht wir, das muss ich mal ganz deutlich betonen.
Ja. Ach so, okay, das waren Dänen irgendwie, ne?
Das eine Video, wo immer nein, nein, nein und ei, geschrien wird, das ist ein Däne, mit dem wir auch Kontakt hatten, der hat sich auch um uns gekümmert, der ist sehr freundlich.
Ah.
Er hat deutsche Eltern zum Teil, also halb dänisch, halb deutsch, wohnt in Korsör und hat uns auch Informationen gegeben, Unterstützung. Und der hat mir das Video zur Verfügung gestellt, dass ich das auch nutzen kann. Das ist er, das bin ich nicht. Ich habe die anderen Videos gemacht, die im Querformat gefilmt sind.
Ja, okay. Die sind auch sehr viel besser gefilmt übrigens. Die Querformatbilder. Ich finde es erstaunlich, dass Sie die Nerven hatten, dann da stehen zu bleiben und zu filmen. Ist das, da haben Sie irgendwie einen journalistischen Instinkt, ne?
Naja, ich brauche ja Beweise. Dass da was schief geht, wusste ich. Dass meine Frau an Land gesprungen ist, wusste ich auch. Und dass ich in dem Moment, in diesen Sekunden nichts mehr machen kann, war mir auch klar.
Ja.
Ich hatte mein Handy dabei und ich dachte, jetzt geht's zur Sache. Ich brauche Beweise. Falls irgendetwas passiert, muss man das dokumentiert haben.
Ja.
Es hat sich im Nachhinein gezeigt, dass andere auch Filme gemacht haben. Zum Beispiel die TV2 Ost-Reporterin, die zufällig mit ihrem Kleinkind vor Ort war, hat auch einen sehr guten Film gemacht. Es hätte auch andere Filme gegeben. Das konnte ich aber in dem Moment nicht wissen, weil ich an dem Tag dann habe nur das Schiff gesehen.
Bemerkt, ne? Wer da noch war.
Ja. Also das war einfach nur kann sowieso nichts machen, also muss ich die Beweisführung sichern.
Mhm. Und die Russen haben dann aber irgendwie Leuchtmittel ins Wasser geworfen, also als es schon alles viel zu spät war. Was war das denn für eine Aktion?
Ich weiß nicht, ob das Russen sind. Ich weiß nicht, wie man auf die Nationalität kommt. Ich habe keine Ahnung, wer da an Bord war. Das ist eine Besatzung, die von Liberia oder sonst wo zusammengestellt ist. Und es hieß mal, der steuernde erste Offizier wäre russischer Nation. Aber das weiß ich auch nicht.
Okay.
Ja, sie haben auch nichts gesagt. Ich habe keine Ahnung, welche Sprache man da sprach. Aber sie haben eine Seenotboje gestartet, die orangen Warnrauch ausstößt und mit zwei weißen Blinklampen Blinksignale produziert. Das wirft man auf See über Bord, wenn irgendjemand im Wasser liegt, damit man ihn wiederfindet.
Genau, also das ist dann ja quasi, die wollten dann so das Seemännische, was wir vorher versäumt haben, dann irgendwie, als es viel zu spät war, nochmal nachholen oder wie?
Ja, die hatten sie an einem 5 Meter langen Band hängen und schwenkten sie wie eine Weihrauchkanne in der katholischen Kirche hin und her. Und als sich dann ihr Band in unseren Starken vertüttelt hat, haben sie sie fallen lassen und dann lag sie neben unserem Boot.
Das hat das alles noch erschwert.
Ja,
das
hat die ganze Gegend voll orangen Rauch geräuchert, der sicherlich nicht gesund ist. Und unser Boot ist auch noch bis heute orange an einer Seite.
Das ist nicht zu fassen. Also
eine völlig unsinnige Reaktion.
Nicht logisch.
Ja, und dann sind sie da liegen geblieben in diesem Hafenbecken, was wahrscheinlich einfach mal eine unglückliche Entscheidung war, ne? Überhaupt in diesem Hafenbecken da ganz alleine zu liegen. Aber
ja, die Concorde, die abgestürzt ist, war auch unglücklich, weil sie auf ein Aluminiumstück gefahren ist, die ein anderes Flugzeug für ihr verloren hat. So sehe ich das hier auch. Mhm. Der Platz, an dem wir gelegen haben, der ganze Cay ist im Sommer voller Yachten und voller Traditionssegler und großer Schiffe, wurde uns gesagt. Es gibt da Stromanschlüsse. Es ist also durchaus vorgesehen, dass man da liegt.
Ja, im Hafenhandbuch, das hatte ich vorher gelesen, steht also, dass man das größere Yachten in diesem Hafen festmachen. Die anderen bitte auch gerne den Yachthafen nutzen. Aber der erschien uns ein bisschen zu klein und wir liegen auch gerne in so Kommunalhäfen. Also, und der ist wirklich riesig. Und es ist auch als Yachthafen oder als Liegeplatz ausgezeichnet und es sind da Stromanschlüsse. Es ist, man müsste Hafen oder soll Hafengebühr bezahlen. Und sofort, als das passierte, war die Polizei und die Hafenmeister bei mir und haben gesagt, sie haben nichts verkehrt gemacht. Sie stehen hier richtig. Dass sie dürfen hier stehen. So. Es war keine Zweifel. Also keine Zweifel.
Nee, ist klar. Ich wollte einfach nur sagen, einfach Pech. Ne? Also genau da zu liegen, in diesem riesen Becken, Pech.
Als einziges Boot.
Ja. Und das wird dann eingequetscht.
Das ist ein Vorgang, wo ich schon gesagt habe, aus diesem Vorgang kann man nichts lernen.
Nee.
Ach echt, ne?
Außer Augen aufhalten, mit allem rechnen.
Ja, kann man, ja. Also geht ja gar nicht, ne?
Nee, geht nicht. Also wenn man nicht gewarnt wird, schon gar nicht, ne? Also wie soll man reagieren?
Und dann lagen sie da natürlich dann immer noch fest und dann kam nachts auch noch Schwell in das Becken rein, sodass sie dann auch nicht schlafen konnten, weil natürlich alles knatschte und quietschte und der abgebrochene Mast hin und her pendelte. Also
ja, genau.
Da kam alles zusammen, was nicht zusammenkommen will, oder?
Ja, das stimmt.
Der nächste Tag war der Horror zuerst, weil der Schwell wurde immer stärker. Ist schwer zu schätzen, aber ein Viertelmeter Schwell war bestimmt, also nicht wie in einem normalen Hafen, sondern in diesem Becken gibt es rundherum nur Spundwände und das wird überall reflektiert und läuft hin und her. Das heißt, sie haben Wellenberge und Spitzen und das Boot schaukelte mit bestimmt 10 Grad Kränkung nach Backbord und Steuerbord und bei jedem Schaukeln klappte der halbe Mast nach links und nach rechts und das Stück, was rüberhing, hing ja immer noch nach Backbord. Und die einzigen Wanden, die noch fest waren, waren die Unterwanden und die waren natürlich locker und wir hatten Angst, dass der ganze Mast umbricht nochmal und der wiegt ungefähr 300 Kilo, den wollten wir auch nicht auf den Kopf kriegen.
Also dann haben sie am besten in der Achterkajüte geschlafen, ja, um genau, da irgendwie Ruhe zu haben.
Genau, ja, geschlafen. Mhm. Das habe ich natürlich überhaupt nicht, aber ja, wir haben da übernachtet, genau.
Und nächsten Morgen hatte ich Angst, dass wir das Boot ganz verlieren, weil wir vor dieser Metallspundwand bei dem hohen Schwell das Boot kaum sicher halten konnten.
Ach, das kam dann auch noch dazu. Ja,
das war ein Horrorvormittag. Und wir haben es dann mit Hilfe der gegnerischen Versicherungsvertretung, die Leinen geführt haben und mit eigener Maschine rückwärts ungefähr, was weiß ich, ein paar hundert Meter an der Spundwand mit gewissem Abstand zurückfahren können, um es hinter einem Hochseeschlepper zu platzieren, in der Ecke, es ein bisschen ruhiger war.
Hätten Sie es noch fahren können? Also ging das Ruder noch?
Ja, ich habe das Ruder wieder mit Körperkraft so weit gerade gebogen, das Steuerrad, das Backbord, dass es drehbar war. Vorher hat es immer gehakt und ging nicht zu drehen. Und die Maschine war ja unbeeinflusst. Das heißt, ich konnte rückwärts fahren damit, hätte auch vorwärts fahren können. Nur hing der Mast ja nach Backbord und die Fock mit Vorstag im Bogen im Wasser links neben dem Schiff. So, und das kann man natürlich nicht ernsthaft fahren, aber 100 Meter geht.
Bremst ein bisschen.
Ja, das geht nicht.
Nee, klar. Wie geht's jetzt weiter?
Reparatur. Wir hoffen, dass die Versicherungen jetzt entsprechend das anerkennen und zahlen. Die Schuld ist anerkannt, aber bei solcher Schiffsgeschichte weiß man international nie, wie das da mit den Entschädigungszahlungen läuft. Zum Glück hat unsere Yachtversicherung signalisiert, dass sie im Rahmen unserer Verträge haften wird und sich das dann wieder zurückholt.
Ach, das ist natürlich super, ne?
Ob damit der Schaden jetzt komplett zu bezahlen ist oder wir über Grenzen kommen, wissen wir noch nicht. Das läuft gerade.
Haben Sie überlegt, ob man nicht einen Totalschaden anmeldet?
Das haben wir überlegt. Die Frage ist nur, ob ein Totalschaden sinnvoll ist. Denn erstens mögen wir das Boot und diese Art von Yachten gibt es hier in Nordeuropa fast gar nicht. Wir haben in den ganzen fast 13 Jahren jetzt einmal eine Elan 45 getroffen. Mehr habe ich nicht gesehen. Die anderen liegen alle in Griechenland und Kroatien. Da es jetzt auch 22, 23 Jahre alt ist, ist das Modell natürlich auch in den Charterern nicht mehr zu haben. Und wenn man jetzt eins kaufen will in dieser Art, dann ist es schwierig, weil hier gibt es das nicht und man muss aus Kroatien was importieren und dann fangen wir wieder vorne an. Unsere Yacht ist im Grunde komplett in Ordnung, weil wir zu zweit damit sonst wohin fahren und ist in einem sehr guten Zustand, würde ich sagen. Und in einer Ausrüstungsvariante mit Fock-Winschen und Tickdeck, die die anderen in der Regel nicht haben. Und insofern war das für uns nicht attraktiv, also auch nur drüber nachzudenken, das Schiff wegzuwerfen oder zu verkaufen. Und stattdessen mit irgendwelchen Geldern sich etwas Neues zu suchen. Ich wüsste nicht was.
Ja, kann ich verstehen. Man hängt ja auch so sehr an so einem Boot. Das ist ja ein Familienmitglied quasi, ne? Das ist schon wirklich bitter, was ihnen passiert ist, muss ich wirklich sagen. Und ich habe sowas noch nie gesehen. Also so ein Video, das raubt einem ja den Atem.
Ja, das ist auch.
Wie oft haben Sie das geguckt und was passiert mit Ihnen, wenn Sie das heute angucken?
Ja, eigentlich gucke ich mir es nicht so gerne an. Also es ist schon, wenn man manchmal jemandem das zeigen will, was einem passiert ist, so es sind einfach nur schlechte Erinnerungen. Also so das und die erste Nacht war genau diese Szenerie immer wieder so vor meinen Augen und ja, um das so ein bisschen zu vermeiden, gucke ich mir das eigentlich nicht mehr an. Zur Beweisführung haben wir schon nochmal so kleinere Abschnitte nochmal besonders angeschaut. So, wo ist es genau hinten? Hat es uns getroffen? Oder ja, wie liegt das Segel da? Und solche Dinge. Das haben wir uns dann schon noch genaueren Bildern angeschaut. Und es gibt ja auch sehr viel Aufschluss. Also, das ist schon toll, dass es diese Filme gibt, weil wir dann wirklich so den Tathergang sozusagen besser analysieren können. Also, wie das Schiff da wohl reingekommen ist
Es gab auch Ansätze von der gegnerischen Seite, das wäre vom Wind und von der Strömung irgendwie weggetrieben worden und
der Tanker.
Die Entschuldigung, die interessieren mich auch nicht. Die Tatsachen finde ich viel interessanter. Nee. Aber wir haben also den Personen die Filme einfach erstmal gezeigt, bevor wir angefangen haben zu verhandeln.
Ja.
Und das hat die Diskussion sofort geändert.
Ja, das sieht einfach so katastrophal aus. Es ist auch navigationstechnisch, man versteht ja überhaupt nicht, was der da macht. Es macht ja gar keinen Sinn.
Das haben wir immer wieder versucht.
Die ganze Zeit, wo ich ihn gefilmt habe und auch ich habe die anderen Filme ja auch alle angesehen, ich habe sie im Gegensatz zu meiner Frau oft angesehen, auch Ausschnitte vergrößert und so weiter, um zu verstehen, was da eigentlich passierte. Und die meiste Zeit ist er mit Vollgas rückwärts gefahren.
Ja, und hängt schon am Kai.
Er hängt schon am Kai, fährt immer noch rückwärts. Dann hat er wohl vorwärts gegeben, uns den Mast abgerissen. Da hat er wieder voll rückwärts gegeben, um zu bremsen, weil er offensichtlich unseren Achterstag oben abpolen musste, weil das sich verhakt hatte. Sonst wäre er mit unserem Boot im Schlepp weggefahren, was er auch angefangen hatte. Dann haben die ohne wortlos da oben irgendwie mit zwei Mann die Starken irgendwie weggekriegt und dann sind sie abgedampft und durch die Brücke gefahren. Ich glaube sogar noch drüben am Kai
doch,
kollidiert.
Sind sie, ja. Das habe ich gesehen, ja.
Und dann durch die Brücke gefahren und auf der anderen Seite dann da angelegt, wo sie hin wollten.
Also durch die Brücke gefahren heißt jetzt nicht die Brücke umgefahren, sondern
Nein, die Klappbrücke, ne? Ja.
Okay.
Da wollte er rein und wenn man in den Hafen reinfährt, das kann man auf Karten ja sehen, gibt es eine Querstraße, wo das Ganze endet und im linken Bereich der Querstraße ist eine Klappbrücke. Und wenn die offen ist, kann er da durch. Mhm. Das heißt, er musste, nachdem er an uns vorbeigefahren ist, eine Linkskurve fahren nach Backbord, bestimmt so 40, 50 Grad, um da durch die Brücke zu kommen. Das heißt, er musste die Kurve machen, aber wir wissen ja alle vom Boot, Segelboot nicht so, aber vom maschinengetriebenen Schiff oder auch vom Kajak, wenn man eine Backbordkurve fährt, dann macht man das Ruder so, dass das Heck nach Steuerbord ausbricht, um die Kurve zu fahren.
Ja, der hat ja auch noch dazu ein riesiges Bugstrahlruder. Also das ja, ist ja gar kein Thema eigentlich.
Ja, das ist nicht genug gewesen, haben die mir erzählt. Aber man fährt doch mit dem Bug dann am Backbordquai etwa entlang, um mit dem Heck nach Steuerbord ausschwenken zu können, Klar. Um die Kurve einzuleiten. Das hat er nicht gemacht. Und es hieß auch, dass er sehr schnell in den Hafen reingefahren ist, schneller als er darf. Ich will da keine Zahlen nennen, aber irgendwann haben wir mal auf AIS 6 gesehen und das war mitten im Hafen, da darf man sowieso nur 5 Knoten fahren.
Ja, wenn überhaupt, wenn man diese Kurve fahren will. Also das
aber das müssen andere Leute entscheiden, wie das zu bewerten ist. Fakt ist jedenfalls, für meinen Laien, ganz so Laie bin ich ja nicht, für meinen Verstand ist er viel zu weit Steuerbord gefahren und hat die Kurve nicht.
Und zu schnell, ja.
Also es macht alles keinen Sinn, wenn man sich das anguckt und ich bin gespannt, wie das dann auch ausgeht. Zum Schluss würde ich gerne noch wissen, sowas schlägt ja irgendwie auf die Psyche auch, wenn man das sieht.
Ja.
Man verliert sein Vertrauen und dann denkt man, da kommen Motorengeräusche. Ist man dann weiter so entspannt wie vorher oder ist da erstmal was kaputt gegangen? Es dauert eine Zeit, bis man sich wieder dran gewöhnt hat.
Bei mir ist es so, wenn ich jetzt unter Deck bin und höre einen lauten Motor oder so, dann kommt das. Also in der Nacht war es dummerweise auch noch so, dass da irgendein Motorboot lang fuhr und so. Und, oh Gott, da habe ich wirklich Panik gekriegt.
Ja.
Und ich denke, das Vertrauen kommt bestimmt wieder. Also
wir haben diverse Male diskutiert, ob wir das Ganze aufgeben an dieser Stelle.
Ja.
Nach dem Motto, jetzt ist es sowieso kaputt und jetzt wäre so ein Punkt gekommen, wo man das überlegen kann. Die Frage, will ich das überhaupt noch? Weil Segeln und Seefahrt an sich ist ja immer ein bisschen Risiko, ein bisschen Wagnis und ist immer interessant und immer nicht immer nur schön. Macht man natürlich solche Überlegungen.
Klar.
Das Boot jetzt verschrotten ist, glaube ich, indiskutabel. War es für mich immer. Es sei denn, es wäre richtig kaputt gewesen. Wenn der Rumpf wirklich zerstört ist, dann liegt das nahe. Ansonsten würde ich sagen, rein seemännisch hat es mein Verhältnis zum Segeln oder zum Bootsfahren nicht verändert. Außer, dass ich jetzt mehr damit rechne, dass auch die großen Schiffe idiotische Manöver machen können. Das hätte ich vorher nicht so gedacht. Ich dachte immer, die wären so sicher davor und so gut trainiert, dass sie wissen, was sie tun. Jetzt weiß ich, das ist nicht der Fall. Also aufpassen wie ein Motorradfahrer im Verkehr.
Ja.
Ja, nur nicht so schnell.
Genau.
Man kann leider nicht so schnell reagieren.
Ja.
Das ist ja
nach Corsair werden wir uns nicht mehr lange legen, höchstens um kurz im Restaurant zu essen, habe ich schon mal gesagt. Aber einfach, weil er auch zu viel Schwell hat. Aber mein Vertrauen in dieses Boot ist gewachsen.
Mhm.
Was das Ding alles vertragen kann. Ich meine, wir sind schon bei Windstärke 8 gesegelt. Das fühlte sich wild an, aber sicher.
Ja.
Wir sind auch schon bei 3 Meter Welle und das ist jetzt nicht übertrieben. Im Jahr 2014 über die Ostsee gefahren, wo bei den Fähren die Wellen oben im 10. Stock spritzten. Und wir waren das einzige Boot Richtung Fehmarn quer rüber. Da hat es sich als sehr sicher erwiesen. Und da der Rumpf jetzt auch noch sich so zeigt, dass es das alles vertragen kann. Und der durchgesteckte Mast ist an Deck abgebrochen und es ist kein Deck kaputt. Muss ich sagen, schade, dass Elan keine Boote mehr baut.
Ja, absolut. Ja, ja. Also ich sehe, Sie sind positiv und optimistisch und das freut mich sehr. Weil nach den Bildern, und ich meine, Sie haben es ja, die Bilder sind ja schockierend. Das selbst live mit seinem eigenen Boot zu erleben, ja, wirklich unglaublich. Und danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben für dieses Gespräch und da so offen drüber geredet haben. Und ich wünsche Ihnen ganz viel Erfolg und Glück und dass das Boot wieder in Top-Zustand kommt und dass Sie noch ein paar richtig gute Jahrzehnte mit dem Schiff haben.
Ja, ja, vielen Dank.
Ja, vielen, vielen Dank.
Das war der Segel-Podcast der Yacht. Jeden Freitag neu. Gebt uns gerne Feedback und schreibt an podcast@yacht.de.